Wir sind im zweiten Buch Chronik. Und gerade das zweite Buch Chronik behandelte die Davidsöhne. Also die Könige Judas, die entsprechend als Bild sind für Jesus, der der König der Juden ist, der der Davidssohn ist. Ich habe, als wir die Königebücher abgeschlossen haben, tatsächlich auch sogar zwei Abende gemacht über die Namen der Könige. Das empfehle ich nochmal sehr. Macht nämlich Spaß, darüber nachzudenken. Und heute geht es weiter. Das Interessante ist eben bei diesen Königen auch immer wieder zu sehen, sind halt ganz normale Menschen. Immer wieder ein neuer Davidsohn. Ja, aber der ist auch nicht perfekt. Und dann zu wissen, ja, aber am Ende gibt es den Davidsohn, der perfekt ist, der tatsächlich alles im Griff hat. Beim letzten Mal hatten wir Asa, und weil es mit seinem Tod endet, geht das neue Kapitel, Kapitel 17, jetzt folgendermaßen los: Und sein Sohn Josaphat wurde König an seiner Stadt und wurde mächtig gegenüber Israel. Also an dem Punkt merkt man, dass die Kapiteleinteilungen später gekommen sind. Die sind nicht von Gott inspiriert. Sie helfen bloß an manchen Punkten. Also jetzt zum Beispiel eben, gut, Asa abgehakt, jetzt kommt Josaphat. Und es ist hier schon mal interessant, er wurde mächtig gegenüber Israel. Also Israel, das Nordreich, 10 Stämme, die haben eigentlich auch das bessere Land gehabt. Und im Süden Juda, 2 Stämme plus halt Priester und Leviten, ja, da war jetzt nicht so viel. Aber trotzdem hat Gott so viel Macht in Juda hineingelegt, dass die mächtig gegenüber Israel werden. Ja doch, gegenüber Israel werden konnten, also gegenüber dem Nordreich. Und dann heißt es, er legte Kriegsvolk in alle festen Städte Judas und setzte Amtleute ein im Lande Juda und in den Städten Ephraims, die sein Vater erobert hatte. Also, wir erinnern uns, Asa hatte Teile des Nordreichs erobert. Und all das baut Josaphat jetzt aus. Das ist ganz typisch für die gläubigen Könige in Israel, beziehungsweise in Juda, meine ich jetzt. Die haben sich darauf angelegt, dass sie gesagt haben: Wir nutzen die Zeit des Friedens, um vorzusorgen für Kriegszeiten. Wir nutzen die Zeit, indem wir jetzt zum Beispiel hier Kriegsvolk in die festen Städte bringen. Die Städte sind vorher ausgebaut worden und jetzt kommen auch noch Krieger hin. Das ist jetzt auch so ein bisschen die Frage: Was machen wir? Bereiten wir uns darauf vor, was kommen kann? Ganz interessanter Vers in den Sprüchen, Sprüche 6, Vers 6: Geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Dann wird in den nächsten 2 Versen noch ein bisschen beschrieben, was die Ameise macht, nämlich eben, dass sie sich auf den Winter vorbereitet. Dieses kleine Tier hat eigentlich keine Ahnung von den Jahreszeiten, aber sie geht hin und bereitet sich vor, was in ihr drin steckt. Und an dem Punkt sagt Salomo dann eben: Jetzt geh hin und lern von diesem Tierchen. Bereit dich auf das vor, was kommt. Und es geht übrigens in beide Richtungen. Einmal bereit dich ruhig darauf vor, dass mal Wüstenzeiten kommen. Bereit dich darauf vor, dass der Feind angreift, und bereit dich dadurch vor, dass du dich stark machst. Wie machen wir uns stark? Epheser 6 ab Vers 10. Zu guter Letzt: Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. In Jesus sind wir stark. Und dann zählt Paulus eben die Waffenrüstung Gottes auf. Das wäre jetzt ein ganzer eigener Abend für sich. Geht das mal durch und überlegt, was heißt es zum Beispiel eben, an den Lenden gegürtet sein mit Wahrheit. Was sind die Lenden? Also, von der Körperfunktion her, was ist dort alles und warum ist die Wahrheit genau dort? Was ist das Schwert des Glaubens? Was Schwert des Wortes Gottes? Was ist der Schild des Glaubens? Übrigens, das sind 7 Sachen. 6 kommen direkt vor und das 7., das ist das Gebet. Darum sind übrigens die Knie nicht bedeckt. Die Knie sind eigentlich beim Soldaten bedeckt, aber weil man auf den Knien ist, braucht man sie ja nicht schützen, weil sie sind vom Boden geschützt. So. Das ist das eine, für das Schlimme vorbereiten, aber auch für das Gute vorbereiten. Das ist genauso wichtig. Das vergessen wir manchmal dann vor lauter, vielleicht sogar vernünftiger Sorge, dass wir uns darauf vorbereiten, was Gott Gutes tun will. Das ist das, was der reiche Kornbauer im Gleichnis tut. Der ist bloß so dumm und bereitet sich nicht darauf vor, was nach diesem Leben kommt. Aber eigentlich ist es komplett klug, was er macht. Weil er sich vorbereitet, weil er sagt, ich habe nicht genug, also nicht genug Platz, um das, was mir an Segen kommt, aufzubewahren. Bloß beim reichen Kornbauern ist es, dass er sagt, jetzt habe Ruhe, meine Seele. Jetzt ist alles in Ordnung. Und Gott sagt zu ihm, du bist ein Narr. Du bist so bescheuert, weil du dich nur um diese Welt gekümmert hast und nicht um das, was kommt. Das, was kommt, worauf bereite ich mich vor? Bereite ich mich auf den Segen vor, den Gott versprochen hat? Oder bereite ich mich auf das Unheil vor, das Gott auch versprochen hat, also auf die Verfolgung und alles Mögliche? Oder sitze ich, was beides angeht, einfach nur da und wenn es dann kommt, oh nanu. Wie in der Fabel von der Ameise und der Grille. Und dann gibt es eine ganz interessante Geschichte, habe ich von einem Pastor gehört, in der Bibelarbeit, die ging gar nicht mal um den Vers hier in Sprüche 6, dass die Kinder in der Grundschule, das war irgendwo in Amerika, die Fabel halt zu Ende schreiben sollten. Etliche Kinder haben gesagt, ja, die Ameise lädt die Grille im Winter ein und sagt, doch, du darfst mit mir sein. Dann gibt es auch noch wieder welche, die geschrieben haben, nee, die Ameise lässt die Grille draußen. Das ist nur gerecht. Und ein Junge, der schreibt auf einmal, die Ameise lädt die Grille nicht nur ein. Die Ameise sagt, du bekommst den Platz, den ich hier erarbeitet habe. Und die Ameise geht raus in den Winter und stirbt. Ja, das klingt nicht so nett. Aber das ist im Endeffekt das, was Jesus gemacht hat. Der hat gesagt, ich habe alles vorbereitet. Komm einfach rein. Das ist nämlich die wichtigste Vorbereitung auf alles. Auf den Segen und auf das, was nicht gut ist. Dass ich mich in Jesus geborgen weiß. Dass ich die Zeit mit ihm verbringe. Dass ich mich auf ihn fokussiere und während ich mit ihm Zeit verbringe, kümmert er sich um alles andere. So, Josaphat legt Kriegsvolk in alle festen Städte Judas. Und der Herr war mit Josaphat, denn er wandelte wie vormals sein Vater David und suchte nicht die Baale, sondern den Gott seines Vaters und wandelte in seinen Geboten und nicht so wie Israel. Auch nochmal interessant, der Vergleichspunkt ist nicht Gottes vollkommener Standard, sondern der Vergleichspunkt ist David. Und der Vergleichspunkt ist nicht David, in dem, dass David vollkommen war. Das wissen wir auch. David hat ganz schlimme Dinge begangen, gerade der Ehebruch mit Bathsheba und dann Uriah, den er gewissermaßen umgebracht hat. Aber David war ein Mann nach Gottes Herzen. Und zwar in dem Sinn, dass er gesagt hat, ich komme immer wieder zu Gott mit allem. Mit dem, was mich bewegt, mit meinen Sünden und mit meinen Freuden. Mit allem komme ich zu Gott, weil ich weiß, dass ich ohne Gott nichts bin. Das ist das Wandeln. Also Wandeln ist natürlich jetzt so ein schön älteres deutsches Wort. Aber es ist trotzdem ein schönes deutsches Wort. Nochmal der Epheserbrief. Da steht in Kapitel 5, lebt als Kinder des Lichts, in der 84er-Variante, ich habe jetzt in die 2017er nicht geguckt, eigentlich steht da, wandelt, also geht als Kinder des Lichts. Geht voran als Kinder des Lichts. Geht mit Gott, aber geht. Also jetzt nicht von hier weg, aber geht euren Lebensweg mit Jesus. Ganz eng mit ihm. Warum? Weil er der Schutz ist und weil er der Segen ist. Und wenn ich bei ihm bin, dann gibt es den Segen. Und darum heißt es hier im nächsten Vers, darum. Faustregel beim Bibellesen, wenn ihr das Wort darum findet, oder deshalb oder deswegen oder sowas, also die Worte, die damit verwandt sind, könnt ihr also durch darum ersetzen, wenn das Wort darum irgendwo steht, anhalten und rausfinden, wieso es darum steht. Hier können wir es direkt davor sehen, weil er mit Gott gelebt hat, weil er mit Gott gewandelt ist. Wie David. Und wir haben sogar noch einen vollkommeneren Standard. Wir können wie Jesus mit Gott gehen. Nicht, weil wir sündlos wären, aber weil Gott uns als sündlos ansieht und weil sein Heiliger Geist in uns wohnt. Darum stärkte der Herr das Königtum in seiner Hand. Also, weil er sich auf Gott verlassen hat, komplett, darum hat Gott ihm das gestärkt, was er ihm gegeben hat. Er hätte ihm sonst auch Schwierigkeiten schenken können. Das ist tatsächlich auch etwas, was uns zugesagt ist, dass wir ein festes Leben haben, dass wir Frieden haben. Der Frieden zeigt sich bloß nicht unbedingt nur darin, dass wir nicht verfolgt werden. Denn Jesus hat gesagt, dass wir verfolgt werden müssen. Aber dass Gott es stärkt in uns, das, was wir haben, wir sind ja auch Könige. Dass Gott das Königtum in unserer Hand stärkt, das, wo wir regieren dürfen. Das wäre auch nochmal ein ganz eigener Abend. Das Schöne ist, man darf kleine Fässer aufmachen, die Riesenfässer sind, bei Bibelabenden, bei Predigten nicht unbedingt, bei Bibelabenden schon, um dann zu zeigen, guckt mal so. Um euch auch einfach mal zu motivieren, guckt mal euch die anderen Sachen an. Weil ihr habt jetzt eine Woche Zeit, bis ich was Neues erzähle. Also von daher, nutzt es aus. Also darum stärkte der Herr das Königtum in seiner Hand. Und ganz Juda gab Josaphat Geschenke. Und er hatte großen Reichtum und viel Ehre. Warum bringen sie ihm Geschenke? Geschenke sind im Orient Zeichen der Ehrerbietung. Geschenke bringt man dem König, um zu zeigen, du stehst über mir. Ich ehre dich. Israel sollte Gott eigentlich auch immer Geschenke bringen. Und zwar, es gab den Zehnten, der hat Gott gehört. Aber zusätzlich sollten die auch gerne irgendwas bringen. Die sollten gerne mal so opfern. Und zwar nicht Schuldopfer und Sündopfer, sondern Brandopfer und Friedensopfer. Die Opfer, bei denen man Gott Ehre gibt, bei denen man mit Gott Gemeinschaft hat. Oder einfach mal sowas geben. Einfach so irgendetwas an den Tempel, an die Priester geben. Das ist dann direkt nämlich auch an Gott. Oder eben an die Leviten gilt auch, das ist an Gott. Gott ein Geschenk machen. Und der König ist auch Mitrepräsentant Gottes. Ich zeige meine Ehrfurcht vor Gott tatsächlich dadurch, dass ich dem, der von Gott in mein Leben gestellt ist als Autorität, dass ich dem Geschenke mache. In Amerika ist der Oktober Pastor Appreciation Month. Was heißt das auf Deutsch? Appreciation, das heißt so viel wie Wertschätzung, also Pastor Wertschätzungsmonat. Es wird in manchen Gemeinden mehr gehalten, in manchen Gemeinden weniger, aber ich finde diese Idee sehr schön, dass man dem Pastor zeigt, du bist wirklich wertgeschätzt bei uns. Wir nehmen dich nicht als selbstverständlich. Und dann, dadurch, dass man dem Pastor zum Beispiel Wertschätzung gegenüberbringt, zeigt man auch Gott, ich schätze dich wert, dass du mir diesen Pastor ins Leben gestellt hast. Das gleiche übrigens auch für die Obrigkeit, selbst wenn die Obrigkeit sich gottlos benimmt. Und dann ist manchmal, dass man schon sagen muss, okay, was machen die jetzt damit? Es sind Geschenke. Mit Geschenken darfst du machen, was du willst. Die sind so dran. Aber auf alle Fälle, einmal diese, lasst euch das auch mal auf der Zunge zergehen. Lasst uns den Pastor wertschätzen, den wir haben. Oder die Pastorin. Dass sie tatsächlich etwas von uns bekommen. Einfach, also um denen zu zeigen, wir schätzen euch wert. Und um damit auch Gott zu zeigen, wir schätzen das wert, was du in unser Leben gegeben hast. Und er hatte großen Reichtum und viel Ehre. Und als er in den Wegen des Herrn noch mutiger wurde, entfernte er wieder die Opferhöhen und die Aschera-Bilder aus Juda. Vielleicht hängt das sogar noch miteinander zusammen. Das würde ich tatsächlich sagen. Das Volk macht dem König Geschenke, weil sie sagen, wir schätzen das wert, wie du mit Gott lebst und wie Gott deswegen das Volk segnet. Und dann wird der König noch mutiger da drin. Wenn das Volk ihn bestätigt, du gehst auf Gottes Wegen, dann wird er noch mutiger da drin. Funktioniert leider auch andersherum. Quasi mit Bestechungsgeldern. Hier, guck mal, du kriegst was dafür, dass du Gottes Wort an dieser Stelle mal schweigen lässt. Zum Beispiel zum Thema Sex vor der Ehe zusammenleben oder was jetzt Finanzen angeht oder was auch immer. Da dürfen wir dann auch eben plötzlich, da müssen wir manchmal dann sehen, wenn wir da in die falsche Richtung gehen, dann wird blöd. Aber eben, wenn es positiv ist, wenn der Pastor oder König eben schon vorher richtig mit Gott lebt und dann die Wertschätzung bekommt dafür, dass er das macht, dann wird er noch mutiger und dann entfernt er die Aschera-Bilder, die Opferhöhen und die Aschera-Bilder. Die Opferhöhen, die kleinen Orte, wo sich jeder selber seine Altäre gebaut hat, um zu sagen, ja, ich muss ja nicht ganz bis nach Jerusalem laufen. Und die Aschera-Bilder. Das ist jetzt, Aschera ist ja eine der Göttinnen gewesen von den Kanaanitern. Und man hat die verehrt, indem man Orgien gefeiert hat. Und das war den Leuten ganz wichtig, dass man das gemacht hat, weil Aschera sich darum gekümmert hat, dass wieder gute Ernten kamen. Dass es geregnet hat. Also da haben Baal und Aschera miteinander gewirkt, dass Aschera eben fruchtbar war und das Land fruchtbar wurde und darum hat man sich gesagt, jetzt befruchten wir uns gegenseitig so viel wie es geht. Natürlich ohne Ehe. Und dadurch Götzendienst mit Orgien, also ganz untere Schiene. Und das hat er entfernt. Manchmal braucht es erstmal, dass man eine Sache macht, bevor man an andere Sachen drangeht. Also gerade an so heiße Eisen. Und wenn euch vielleicht tatsächlich sowas stört, diese großen Dinge, und warum geht der Pastor jetzt nicht dagegen vor oder warum gehen andere nicht dagegen vor, schätzt sie erstmal wert darin, dass die den Weg so weit schon gehen. Mit Geschenken. Wie auch immer die Geschenke auch sehen mögen. Ist eine Reparatur. Also wirklich mitunter sogar so was Großes, ist eine Reparatur und du sagst, ich zahle dir die ganze Reparatur oder was auch immer. Ist auch ein Geschenk. Oder Geschenk ist, ich schenke dir meine Zeit, indem ich bei dir das Haus streiche. Indem ich bei dir die Möbel aufbaue, weil du irgendwie das da brauchst. Also schenken muss nicht nur auf die eine Weise sein, wie wir das jetzt denken, verpackt, sondern Geschenk ist in allen Varianten. Im dritten Jahr seiner Herrschaft sandte er seine Obersten Ben-Hahil, Obadja, Zecharia, Netanel und Michaja, dass sie in den Städten Judas lehren sollten. Und mit ihnen die Leviten Shemaja, Netanja, Sebadja, Asael, Shemiramot, Jonathan, Adonia, Tobia und Top-Adonia. Und mit ihnen die Priester Elishama und Joram. was macht er hier? Er schickt die Leute los. Also erstmal seine eigenen Leute mit Leviten und Priestern, weil das nämlich eigentlich die Aufgabe der Leviten und Priester war, dass sie das Volk lehren. Warum das? In Hosea, ich meine Kapitel 6, heißt es, mein Volk geht zugrunde, weil sie keine Erkenntnis haben. Weil sie kein Wissen haben. Wenn ich nicht weiß, was Gott in seinem Wort über mich sagt. Nicht nur, dass ich ein Sünder bin, sondern auch und gerade, dass ich in Jesus gerecht bin und mir darum alles an Segen zusteht, was Jesus sich erwirkt hat. Wenn ich das nicht weiß, dann gehe ich zugrunde. Weil ich dann nämlich zulasse, dass mir der Teufel alles stiehlt. Psalm 1 ist so wunderbar. Fängt an, wohl dem glücklich ist, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Das ist Wandeln wieder. Der nicht tritt auf den Weg der Sünder, also der nicht steht auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Stadtbretter sitzen. Also der nicht geht, der nicht steht, der nicht sitzt, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn. An der Tora, also an den fünf Büchern Mose, aber man kann das auch weiterfassen, an Gottes Anweisung, an Gottes Wegweisung, wie ich meinen Lebensweg gehen soll. Und sinnt über dem Wort Gottes nach, Tag und Nacht. Das heißt, er denkt drüber nach, permanent, kaut das durch, wie eine Kuh alles durchkaut. Beschäftigt sich damit. Sondern der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und dann heißt es, und was er tut, das gerät wohl. Also, wenn ich ein gelingendes Leben haben will, dann gilt, dass ich Psalm 1 beachte. Dann gilt, dass ich Josua 1, Vers 8 beachte. Dieses Wort des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Du sollst es darüber sinnen, Tag und Nacht. Also, es ist jetzt sinngemäß zitiert. Aber Gott gibt Josua die gleiche Anweisung, wie es im Psalm 1 heißt. Geh mit Gottes Wort durch den Tag. Und wenn es nur der Losungsvers ist, das reicht ja schon. Aber kau dir den durch und sag, was heißt das für mich? Ich kann ein Stück Brot angucken und sagen, ist interessant. Oder ich sage, was heißt es für mich? Ich esse es. Ich nehme die Mineralstoffe und alles andere, was in dem Brot ist, für mich in Anspruch und esse es. Damit es mich nährt. Das ist Lehre. Lehre ist Brotessen. Man sagt gerne Schwarzbrot im Deutschen. Ist natürlich jetzt je nachdem, wie man Schwarzbrot gern mag, aber an dem Punkt, Schwarzbrot ist wichtig. Und an dem Punkt ist Lehre auch wichtig. Und wenn wir dann sagen, nee, ich brauche keine Lehre, dann brauchen wir uns nicht darüber wundern, dass es in unserem Leben nicht ordentlich läuft. Noch weniger, wenn wir die Lehre nicht auf uns anwenden. Aber genau. Und darum schickt er erstmal seine Oberen. Warum die Oberen? Es ist ganz interessant, wenn man jetzt zum Beispiel wie ich hier vorne sitzt und die Sachen erzählt, euch allen, und die das später hören, dann geht das durch mich durch und es kommen mitunter Erkenntnisse in mir, die ich selber gar nicht in Worte fassen kann, die für mich selber wichtig sind. Und darum sagt er seinen Obersten, ihr Obersten sollt das gefälligst machen, dass das Wort Gottes durch euch durchgeht, dass ihr aus eurem eigenen Mund hört, was Gott dem Volk sagt, damit ihr euch auch dann daran haltet. Und dann die Leviten und Priester, weil die Leviten und Priester die Schriftkundigen waren. Also wahrscheinlich zum einen, dass die selber nochmal geguckt haben, aha, so geht es. So sollten wir das machen. Und zum anderen, wenn sie sich schon mehr ausgekannt haben, dass sie den Obersten gesagt haben, ja, und guck mal, so und so verhält sich das auch. Dass man miteinander ins Gespräch kommt. Vielleicht kriegen wir das auch noch mal hin, dass wir einfach nach dem Bibelabend noch eine Weile da sitzen und über das Gehörte nachdenken und miteinander reden. Das haben wir tatsächlich letztes Jahr, als ich in Knittlingen war, gemacht. Da habe ich was erzählt und hinten dran gab es noch Gespräch darüber. So. Josaphat geht noch weiter. Und ich merke schon von der Zeit her, ich glaube, ich komme nur so auf ein Kapitel. Macht ja nicht unbedingt was. Hauptsache, man kaut es gut durch und ja, das Schöne ist bei den Bibelabenden, ich brauche mich keinem Zeitdruck untersetzen. Wir kommen so weit, wie wir kommen. Gott spricht so weit, wie wir kommen. Und Gott spricht durch all das, wo wir durchkommen. Und wenn er mir dann irgendwie klar macht, nee, da musst du doch noch bis dahin kommen, wird das irgendwie machen. Und ich krieg's dann auch hin mit seiner Hilfe. Und sie lehrten in Juda und hatten das Gesetzbuch des Herrn bei sich und zogen in allen Städten Judas umher und lehrten das Volk. Das kann jetzt bedeuten, das Gesetzbuch des Herrn kann bedeuten, sie hatten das Original dabei, das Mose geschrieben hat. Vielleicht erinnert ihr euch noch, entweder aus eurer Bibellektüre oder wenn ihr bei den Bibelabenden selber dabei wart, 5. Mose 31 soll Mose alles aufschreiben. Das kann heißen, dass er nur das 5. Buch Mose aufschreiben soll, aber vielleicht heißt es auch, dass er das den gesamten Pentateuch, um einen theologischen Begriff zu benutzen, also Pentateuch, das 5. Buch, alle 5 Bücher Mose aufschreiben. Übrigens, Kapitel 34 hat vielleicht Josua geschrieben, da gibt es unterschiedliche Traditionen. Das Original könnten sie unter Umständen mitgenommen haben, wenn es wirklich heißt, sie nahmen das Gesetzbuch des Mose mit. Kann auch einfach heißen, sie nahmen Abschriften davon mit. Warum ist das wichtig? Naja, wenn ich das jetzt halt wie bei manchen Sachen nur aus dem Gedächtnis zitiere, kommen manchmal Fehler rein. Und darum versuche ich das dann auch an der Stelle zu sagen, wenn ich es nicht wörtlich zitiere, dass ihr es nochmal nachlest. Lest aber ruhig auch die anderen Sachen nochmal nach. Wenn ich sie nicht gerade wirklich vom Vorlesen her zitiere. Es liegt ein Segen drauf, das Wort Gottes zu lesen und vorzulesen. Nochmal was Nettes, eine auch aus Amerika, die ist eigentlich für Computerspiele, also die hat einen YouTube-Kanal, eigentlich für Computerspiele, für Filme, für Serien und regt sich dann halt mitunter auch darüber auf, was alles an unchristlicher Politik mit da reinkommt. Und das Interessante ist, an manchen Punkten lässt sie sich richtig darüber aus und lässt ihren Glauben raushängen. Und das tut manchmal so gut. Die erzählt an einer Stelle auch richtig, wie sie erstmal ganz unten war, wie sie von Gott weggekommen ist, wie sie aber auch wieder hingekommen ist. Und dann haben Leute sie jetzt überredet, weil sie selber immer wieder ihre sozusagen weltlichen Videos damit beendet, dass sie sagt, lest eure Bibel heute. Und dann haben sie Leute ermutigt, fang doch einen YouTube-Kanal an, in dem du die Bibel vorliest. Und das hat sie gemacht. Und es ist so herrlich. Also Gott hat das auch schon allein gesegnet, weil dieser Kanal jetzt innerhalb von 4 Wochen ungefähr schon über 10.000 Abonnenten hat. Melanie Mack heißt die. Ich Bible Reading with Melanie Mack oder irgendwie so auf alle Fälle. Wenn ihr Melanie Mack, Melody Mack, ich müsste es nachgucken. Tut mir leid. Wenn ihr mich fragt, weil ihr wirklich neugierig seid, gucke ich es gerne nochmal nach und sonst guckt ihr es selber nach. Genau. Auf alle Fälle, heute beenden wir das 4. Buch Mose und es ist einfach so genial. Sie liest es einfach vor, kann nicht unbedingt alle Namen ordentlich aussprechen, aber man spürt, wie Gott wirkt dadurch. Einfach bloß, dass du das Wort hörst und irgendwas bleibt hängen. So. Wir sind jetzt in Vers 10. Da kam der Schrecken des Herrn über alle Königreiche der Länder, die um Juda herum lagen, sodass sie nicht gegen Josaphat kämpften. Das ist einer der Segen, die darin sind, wenn wir unter Gottes Wort kommen und vor allem unter seine Lehre. Wenn ich sage, ich will tatsächlich Gottes Lehre haben, und es stört mich nicht, wenn der Pastor vorne in Anführungszeichen nur Lehrpredigten hat. weil ich selbst daraus etwas holen kann. Weil ich weiß, selbst dadurch kann Gott für mich reden. Natürlich ist es schön, wenn der Pastor es richtig vorgekaut hat und am Ende 3 Punkte hat. Dies und das und jenes sollst du in deinem Alltag umsetzen. Weil es schon in gewisser Weise Aufgabe des Pastors ist, das nochmal zu zeigen. Und ich hoffe, ich mache das jetzt hier auch, wenn ich Lehre rüberbringe. Aber andererseits, manchmal, wenn der Pastor einfach nur davon redet, dass Jesus Gott ist. Wenn es in der Predigt um nichts anderes geht. Trotzdem zu sagen, was heißt das für mich? Und zu glauben, der Heilige Geist wirkt ja auch da drin. Und er bringt das in mir, wenn Jesus für mich groß gemacht wird, egal auf welche Weise, dann finde ich meinen eigenen Platz vor ihm. Dann weiß ich zum einen, ich bin wie nichts vor ihm. Aber ich weiß zum anderen, ich bin in ihm und er ist in mir. Und darum stehe ich vor Gott, wie Jesus vor Gott steht. Und dann, wenn Jesus groß gemacht wird, wenn sein Wort groß gemacht wird, wenn seine Lehre unter uns kommt, das ist ja auch, was den Jüngern aufgetragen ist, ganz am Ende des Matthäus-Evangeliums. Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Dann kommt der Schrecken des Herrn auf die anderen. Dann gibt es zwar schon irgendwie Verfolgung, aber die Verfolgung hat plötzlich trotzdem wieder ein Ende. Also, das ist so eine Spannung und ich krieg die auch nicht aufgelöst. Das muss ich auch nicht. Ich darf einfach glauben, zum einen gibt es Verfolgung, wenn ich ganz eng mit Jesus gehe, weil ich ein Fremdkörper in dieser Welt bin. Zum anderen schafft Gott es, dass auf die anderen Leute eine Furcht fällt vor mir, dass sie mir nichts antun. Beides. Bonhoeffer. Der hätte so viel mehr an Schmach ertragen können im Gefängnis. Aber er ist wie ein Herr herumgelaufen. Am Ende gab es doch jemanden, der sich halt wirklich zu sehr dagegen gesträubt hat und dann ist Bonhoeffer ja eben erhängt worden. Einen Monat vor Kriegsende. Aber man hat gemerkt, er geht mit Gott und es ist eine Furcht vor ihm gewesen. Eine Ehrfurcht. Und dadurch ist auf viele auch die Gottesfurcht gekommen. Sogar einige von den Philistern brachten Josaphat Geschenke und Silber als Abgabe. Auch Araber brachten ihm 7.700 Widder und 7.700 Böcke. Sogar die Feinde bringen Geschenke. Wenn ich mit Gott lebe, wenn ich sein Wort in mir wirken lasse, auf doppelte Weise, die Bibel und Jesus als das fleischgewordene Wort Gottes, dann kommen selbst die Feinde an. Dann sehen selbst die Feinde des Evangeliums ein, da ist mehr. Und wer weiß, ob nicht dadurch, dass ich so eng mit Gott gehe, dass dadurch nicht auch Leute zum Glauben kommen. Das ist eine der Sachen, die dabei rauskommen. Es sind noch viele andere Sachen. Aber dass auf einmal die Feinde, Philister, das sind die Erzfeinde bis heute. Denn das lateinische Wort für Philister ist Palästina. Und der Begriff zieht sich ja bis heute durch. Die Palästinenser sind in Anführungszeichen, die Philister sind nicht alles Nachfahren der Philister, aber das sind die heutigen Philister. Im Hebräischen und im Aramäischen ist es genau dasselbe Wort, im Aramäischen wahrscheinlich auch. Und die Araber, das sind die aus den östlichen und südlichen Regionen, auch Feinde Israels, aber die bringen auch Geschenke. Und das Interessante ist, heute ist der Begriff Palästinenser und der Begriff Araber in Israel mitunter gleichbedeutend, weil ein Araber, das ist jemand, der arabische Muttersprache hat. Und Palästinenser, das ist jemand, der in Palästina wohnt. Palästina ist jetzt halt, ne, je nachdem, aus welcher Epoche man in der Zeit kommt, kann es das ganze Heilige Land bedeuten, kann auch noch ganz Jordanien dazu bedeuten. Aber die kommen auf einmal, die Feinde. Und so wurde Josaphat immer mächtiger und er baute in Juda Burgen und Städte mit Kornspeichern und hatte viel Vorrat in den Städten Judas und Kriegsleute, streitbare Männer zu Jerusalem. Noch einmal das, was am Anfang war, Josaphat hat sich weiter darum gekümmert, dass Sachen vorrätig waren. Bei Vorräten, gerade noch einmal ganz besonders bei den Kornspeichern, Korn hat man für 3 Sachen. Einmal die Erstlingsgabe für Gott, dass Gottes Leute versorgt werden. Dann hat man Samen. Warum Samen? Damit ich für die nächste Zeit, für die nächste Saison wieder was habe. Und für den Eigenbedarf. Und das Interessante ist noch obendrein, Gott sagt, das Beste kommt zu mir. Eigentlich sollte das Beste das sein, was man für die Aussaat nimmt. Und eigentlich würden wir gern das Beste haben. Aber nee, wir kommen ganz zum Schluss. Das Beste, das Erste und das Beste kriegt Gott. Dann kommt das Nächstbeste für die neue Aussaat. Und Gott sagt, das segne ich dann. Und dann geht es auch noch an uns. Und wenn ich Gott das Erste gebe, segnet er das beides andere, dass ich mehr als genug habe. Und dass ich dann auch Vorrat anlegen kann, dass ich dann auch noch anderen helfen kann. Da könnte ich auch noch viel mehr zu sagen, lasse ich. Und dies war ihre Ordnung nach ihren Sippen. In Juda waren Oberste über 1000, Adna der Oberste, und unter ihm 300.000 streitbare Männer. Neben ihm Jonathan, Jochanan, der Oberste, und unter ihm 280.000. Neben ihm Amasja, der Sohn Sichris, der sich freiwillig in den Dienst des Herrn gestellt hatte, und unter ihm 200.000 streitbare Männer. Also einmal, er hat sich freiwillig in den Dienst des Herrn gestellt. Was heißt das? Das dürft ihr in 4. Mose 6 mal nachlesen. Das ist ein sogenannter Nasiräer, der hat sich Gott geweiht. Das war einer, der war kein Levit und kein Priester, die waren Gott schon geweiht, kam aus irgendeinem anderen Stamm und hat gesagt, ich gehöre ganz Gott. Und dadurch war auf einmal eine Aufgabe, dass er für den König gekämpft hat. Wo ich mich ganz Gott hingebe, stellt er mich auf einmal in die Reihen und stellt mich über Leute, bei denen ich vielleicht nie gedacht hatte, dass ich über den mal stehen würde. Und unter ihm 200.000 streitbare Männer. Aus dem Stamm Benjamin, Eljada, ein streitbarer Mann. Und unter ihm 200.000, die mit Bogen und Schild gerüstet waren. Bogen zum weit hinten wegkämpfen. Und Schild, um sich dagegen zu schützen, gegen die feurigen Pfeile des Bösen. Also Schild des Glaubens, Pfeile, das ist unser Gebet. Habe ich an anderer Stelle auch schon mal erzählt. Bin mir gerade nicht mehr sicher, in welchem Kapitel, aber das war in den letzten Wochen. Neben ihm Josaphat und unter ihm 180.000 zum Kampf gerüstete Männer. Diese alle dienten dem König, außer denen, die der König in die festen Städte von ganz Juda gelegt hatte. Er hatte viele Leute, die ihm dienen. So dürfen wir auch dem König dienen. So dürfen wir dem König dienen. Auf unterschiedliche Weise. Dass wir in einer der festen Städte sind und dort sagen, hier bereiten wir alles darauf vor, falls der Feind angreift. Eigentlich nicht nur falls, wenn er angreift. Oder wir ziehen durch das Land, kann auch sinnbildlich sein, und erzählen den Leuten vom Wort Gottes, um sie auch innerlich zu stärken. Oder wir sind die Obersten und sind für den König angestellt und dienen ihm direkt. Alle Varianten gibt es da. Es gibt noch so viel mehr, was wir bei Josaphat lernen. Das tun wir mindestens kommende Woche, wenn nicht sogar die nächsten Wochen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du uns alles gibst. und dass du uns deinen Segen gibst, sogar noch größer, als du in Josaphat gegeben hast, weil wir in dir sind. Hilf du uns, dass wir das, was wir heute gehört haben, umsetzen. Zeig du jedem von uns, was zu tun ist. Und zeig dir auch jedem von uns, was für Segen darauf liegt, dass wir uns auf diesen Segen vorbereiten. Danke, dass du uns hilfst. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du uns segnest. In deinem Namen. Amen.